Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundem Interesse, dem Podcast, wo es um das Wohlbefinden, die Ganzheitlichkeit und natürlich um euch da draußen vor den Empfangsgeräten geht. Denn diese Woche, diesen Monat, sitzen Max und ich wieder hier für euch und haben ein spannendes Thema vorbereitet. Also vorbereitet hat es eher Max, denn er ist hier der Experte. Und zwar soll es diese Woche gehen um Regeneration. Wir hatten Regeneration schon in früheren Folgen. Dort war es meistens auf, ich sag mal, allgemeine Regeneration zwischen vielleicht gelegentlichen Sporteinheiten im Alltag und einfach so als generelles Konzept gegangen. Dieses Mal wollen wir es ein bisschen spezieller machen. Wir gehen nämlich auf die Regeneration bei viel Training, bei Krafttraining, bei großen Anstrengungen im Besonderen ein. Und bevor wir da aber reinsteigen, möchte ich natürlich mich noch vorstellen. Ich bin, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich bin Stefan, wie fast jedes Mal vor dem Mikrofon. Ich bin Softwareentwickler aus Berlin und mir gegenüber sitzt der schon erwähnte Experte.
Hallo, ich bin Max. Ich bin Lehrer für Sportgeschichte, habe also auch Sportwissenschaft studiert und speziell für heutiges Thema vielleicht nochmal interessant, bin ja auch im gewissen Sinne Sportler, Athlet, vor allem im Taekwondo. Dann haben wir noch ein bisschen Handstandakrobatik, bisschen mehr als bisschen, aber auch wettkampfmäßig Taekwondo, kenne mich also so ein bisschen damit aus und betreue auch als Trainer Athleten, die, sag mal, leistungsorientiert trainieren. Bevor jetzt aber alle abschalten, die vielleicht keinen leistungsorientierten Sport machen, man kann aus der Folge trotzdem relativ viel mitnehmen für auch Alltagsregeneration nochmal. Also indem man das einfach so ein bisschen runter reguliert, was wir heute sagen, kann man viel trotzdem mitnehmen.
Richtig, wir sprechen also das Thema Regeneration ein bisschen tiefergehend an einfach. Da kann man natürlich Rückschlüsse auf die allgemeinen Sachen ziehen, wobei der Fokus hier dann trotzdem schon auf dem eigentlichen Training ist. Ich will noch dazu erwähnen, dass du natürlich auch Ausbilder ausbildest. Also, dass du mit dieser Folge auch so ein bisschen das Wissen in der zweiten Meta-Ebene, sagen wir mal, weitergeben kannst. Das heißt, die Leute, die jetzt zuhören und tatsächlich auch Trainer sind und vielleicht schauen wollen, wie geht's bei ihren Schülern mit der Regeneration, wenn sie denn wettkampforientiert trainieren etc., wie funktioniert das Ganze? Das wollen wir euch alles kostenlos heute zur Verfügung stellen und ich hoffe, ihr habt dann halt auch ein bisschen Spaß dabei.
Genau, zumindest die Grundlagen davon.
Ja, natürlich, also, das ersetzt natürlich kein Studium oder kein, ne? Aber die Grundlagen sind ja meistens erstmal das, womit man anfängt, logischerweise, aber auch der wichtige Teil. Das heißt, die großen Konzepte sollten verstanden werden, bevor man, das alles im Prinzip anwendet. Also, wir sind heute in der Regeneration, weil Max im Prinzip auch viel trainiert, viel, viel mehr als ich, muss man dazu sagen, besonders in letzter Zeit. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, nehme ich mal stark an, dass man sich das vernünftig einteilt und die Trainingseinheiten, die man hat, richtig setzt, um dazwischen genug Pause zu haben, um halt auch, Leistungssteigerung hervorzurufen und dabei eben nicht kaputt zu gehen. Genau. Kann man das so zusammenfassen, Max?
Ja, auf jeden Fall. Also Aktivität und Erholung gehen auf jeden Fall immer Hand in Hand. Also wenn ich quasi, deswegen ist die Folge auch wichtig für Leute, die jetzt bisschen mehr vielleicht Aktivität in ihren Alltag bringen wollen oder viel Aktivität haben. Wir hatten ja auch eine Folge jetzt zum Laufen, wieder mit dem Robert, wo es ja darum ging, man will sich zum Beispiel auf einen Marathon vorbereiten oder sowas. Mhm. Je mehr Training ich sozusagen anhäufe, desto mehr muss ich mir Gedanken machen über Erholung. Also wenn ich jetzt 2-3 Mal die Woche ein lockeres Training mache, dann muss ich da jetzt nicht so krass viel in die Erholung investieren. Das passiert von relativ alleine, wenn ich 2 Tage zwischen den Trainings habe oder so. Aber wenn ich da ein bisschen mehr machen möchte, dann macht es Sinn, sich auch viel mehr Gedanken über die Regeneration zu machen. Mhm. Vielleicht mal die Frage an dich, du hast ja gerade gesagt, du trainierst jetzt gerade nicht so viel, aber es gab ja auch Zeiten, da hast du mal mehr trainiert und so weiter.
Oh ja.
Was hast du denn, hast du da auf deine Regeneration geachtet oder hast du was Spezielles gemacht, um dich besser zu erholen, um wieder fürs nächste Training leistungsfähig zu sein?
Nein. Das ist ziemlich einfach, ne? Ja. Nee, nicht wirklich aktiv. Die höchsten, also ich sag mal zu Hochzeiten, wo ich wirklich 4-5 Mal die Woche trainiert habe, war während ich, Anfang Mitte 20 war.
Das heißt von allein.
Da hatte ich irgendwie nie das Gefühl, dass das nötig wäre. Eventuell war es das. Kann sein. Ich hatte nämlich tatsächlich ab und zu mal den Effekt, dass ich zwar trainiert habe wie ein Blöder, aber nicht besser geworden bin. Wahrscheinlich liegt es irgendwie natürlich an vielen Sachen, aber unter anderem bestimmt auch an der nicht optimalen Regeneration. Das heißt, ich habe die Sachen umgesetzt, die, sagen wir mal, nach normalem Menschenverstand, die man macht. Heißt, abends geschlafen, über den Tag trainiert, also nicht andersrum oder sowas. Ne? Ich habe
oder statt des Schlafens noch mal trainiert.
Ja, genau. Oder irgendwie, obwohl man abends weg war, dann irgendwie noch mal zur Hantel gegriffen oder sowas. Nee, sowas nicht, ne? Sondern halt schon meine festen Trainingszeiten gehabt. Hm. Montag, Mittwoch, Freitag und Dienstag oder Donnerstag und noch einen Tag am Wochenende dann irgendetwas Vielseitigeres. Hm. Also sowas wie ein Ballsport hatte ich nicht, die ich
also was anderes. Mache,
was anderes, ja. Genau, irgendeine Ballsportart oder mal Klettern gewesen. Hm. Montag, Mittwoch, Freitag war halt Taekwondo, also Kampfsport trainiert, was ja auch vielseitig ist, aber halt immer genau das. Hm. Ne? Und dann zwischendurch irgendwie ein bisschen was anderes. Und genau, halt so 1-2 Tage einfach Pause.
Ja.
Auch nicht aktiv, nicht weil ich wollte, sondern weil ich auch noch andere Sachen zu tun hatte. Das hat sich einfach so ergeben.
Ja.
Ne? Und ja, später, also insbesondere bei der Vorbereitung auf den Schwarzgurt, also auf den Meistergrad, hatte ich, habe ich dann doch darauf geachtet, weil ich dann halt eben schon ein bisschen älter war und das dann wichtig war, die Trainingsreize zu den richtigen Zeitpunkten zu setzen, sodass ich sozusagen die Maximalkraft, die nötig war, um die Kraft Ausdauer aufzubauen für die Liegestütze, die man machen muss oder sowas, halt wirklich aufzubauen und nicht immer schlechter zu werden oder zu stagnieren.
Ja.
Ne? Also meine Erfahrung da ist, wenn man jung ist, dann ballert man durch. Das ist
zumindest dann in dem Rahmen, wo wir sagen, 4-5 Mal. Ja,
genau. Richtig, in dem Mal. Wenn man jetzt natürlich richtig Athlet ist, dann ist das anders. Ja. Dann hat man bestimmt auch einen Trainer, der einen da unterstützt.
Ja.
Und je älter man wird, desto wichtiger wird es. Und es gibt tatsächlich auch, also es gab Momente, wo ich im Training stagniert habe und nur durch die richtige Kombination aus Trainingsreiz und Regenerationszyklus darüber hinaus kam. Mit normalem Standard einfach weiter trainieren ging es dann eben nicht weiter.
Ja. Ja. Da kann man schon so ein bisschen die Relevanz erkennen, ne, von Erholung. Also es ist nicht so, dass nur das Training, der Trainingsreiz zählt, sondern tatsächlich halt die Erholung, wie ich schon sagte, damit Hand in Hand geht, damit man, damit der Reiz überhaupt sozusagen sich, also Reiz heißt ja erstmal nur, das reizt das System sozusagen, etwas zu verändern und damit diese Veränderung dann auch wirklich passieren kann, optimalerweise in eine Verbesserung hinein, weil eine Veränderung gibt es auf jeden Fall, braucht man halt diese Erholung. Ne? Also das heißt, da werden dann ja die Stimuli verarbeitet in der Zeit, sag ich jetzt mal, die man setzt. Ja? Ist ein bisschen kompliziert, müssen nicht zu tief jetzt eintauchen in die Biologie, aber letzten Endes geht es darum, dass der Reiz in eine Verbesserung sich ummünzt und natürlich, dass man auch wieder die Leistungsfähigkeit wiederherstellt, weil man ist ja nach dem Training erschöpft und man möchte ja dann weitere Trainingsreize setzen, weil von 1-2 Mal Training wird man nicht nachhaltig besser, sondern das muss ja regelmäßig über einen langen Zeitraum passieren. Das heißt, ich brauche die Regeneration auch, um dann wieder weitere Reize zu setzen. Das Ganze ist ja ein Prozess und nicht nur eine einmalige Geschichte.
Ja.
Ja.
Das gibt da trotzdem irgendwo ein Limit, richtig? Das heißt, natürlich gibt es irgendwo ein Limit. Man kann halt einfach nur, also der Mensch an sich kann halt immer nur so hoch springen. Da gibt es eine Weltmeisterschaft für Leute, die das besonders gut können. Aber was ich meine ist, wenn ich jetzt immer wieder solche Trainingsreize setze und das auch alles optimal mache, geht es trotzdem nicht immer weiter. Irgendwann setze ich die Trainingsreize, habe die optimale Regeneration und werde trotzdem nicht besser. Ist das irgendwann der Fall?
Ja, also wir kennen diese Limits noch nicht, sage ich mal so. Also die Sportwissenschaft. Und sieht man ja auch bei den Sportentwicklungen, dass die Weltrekorde durchaus noch ausgebaut werden und so weiter.
Immer wieder.
Aber natürlich, irgendwo muss es ein Limit geben. Es gibt auch Untersuchungen, die versuchen, sowas zu berechnen, habe ich jetzt aber keine Details im Kopf.
Ja.
Wie hoch kann ein Mensch springen, wie schnell kann er laufen und so. Ja. Aber letzten Endes wird es sowas geben. Und sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, jemand reizt sein individuelles Limit komplett aus, da muss natürlich mega gut alles abgestimmt, muss alles stimmen. Ne?
Ja.
Also wenn man das schaffen würde, ab so einem Zeitpunkt ist ähnlich wie beim Altern, wo wir es gesagt haben, dann die Stagnation der Fortschritt, weil es normalerweise eigentlich wieder runtergeht sozusagen.
Ah, so.
Ja, also das dann zu halten ist dann in dem Falle die Schwierigkeit oder die Herausforderung oder das Ziel.
Interessant, das hatten wir ja auch im Altern gesagt und auch im Prinzip im Krafttraining und Training im Alter, dass genau das das Ziel ist, das zu erhalten. Und
wenn,
zwar
ich gute, so, wenn ich gutes Ausgangsniveau habe, ansonsten kann ich auch noch steigern im Alter.
Richtig, genau. Ja. Also, dass man sozusagen sich ein gesundes und aktives Leben erhält, so lange wie möglich.
Genau.
Und dann irgendwann stirbt, während man noch aktiv ist und ja, im Prinzip keine dieser Altersgebrechlichkeiten eigentlich erfahren muss unbedingt. Das war so die Idee. Aber wenn man jetzt sagt, viel trainieren, was ist denn dann jetzt viel trainieren? Ich hatte meine Erfahrung gemacht, so 4-5 Mal. Ja, das ist viel für manch einen. Für einen anderen ist es eine entspannte Woche.
Ja.
Also wo bewegen wir uns denn jetzt gerade in unserem Kontext?
Ja, also das ist auch wieder hoch individuell. Es kommt wirklich darauf an, wo kommt man her? Das heißt, wie viel Trainingserfahrung, wie hoch ist das Trainingsalter, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt jemand mit in jungen Jahren mit 5, 6, 7 schon anfängt, sag mal, vielleicht leistungsorientiert oder sowas Sport zu machen oder auch schon viel Sport zu machen, ist anders, als wenn jemand später einsteigt und so weiter und so fort. Das heißt, es ist durchaus unterschiedlich. Und letzten Endes hängt es von der Sportart, von dem Trainingsplan, von der Person, von der Phase und so weiter ab. Aber grob gesagt kann man vielleicht das so festhalten, dass man sagt, man kann eigentlich nicht zu viel trainieren, man kann nur zu wenig regenerieren. Das heißt, ich kann eigentlich einfach nur so viel trainieren, wie ich auch wegregeneriert kriege.
Aha.
Das heißt also, wenn ich feststelle, dass ich in ein sogenanntes Overreaching oder Übertraining komme, dann was zu wenig regeneriert, könnte man sagen. Beziehungsweise das Verhältnis von Training zu Regeneration war schlecht. Also habe ich zu viel trainiert für das, was ich regeneriere, oder zu wenig regeneriert für das, was ich trainiere.
Und man merkt das daran, dass man schlechter wird trotz Training oder stagniert trotz Training, oder woran merkt man das?
Genau, also gibt es verschiedene Symptome. Man muss vielleicht nochmal so ein bisschen unterscheiden. Also Overreaching ist letzten Endes, dass man kurzfristig zu viel Training hatte. Das geht dann relativ schnell wieder weg. Da fühlt man sich vielleicht ein bisschen schlapp, ein bisschen müde, ein bisschen unmotiviert, mal so ein paar Tage oder eine Woche oder so. Ja, dann gibt es so ein Functional Overreaching. Da sagt, würde man sagen, das dauert so 1-2 Wochen, braucht man wieder, um sich zu erholen. Non-Functional Overreaching bis zu einem Monat. Also man sieht, da gibt es so Abstufungen. Und dann gibt es so ein richtiges Übertrainingssyndrom, wobei man ja eigentlich sagen müsste, Minderregenerationssyndrom wäre eigentlich das bessere Wort, was sich tatsächlich lange aufbaut und dann auch Monate dauert, um es wieder loszuwerden. Da spielen also auch viele Faktoren zusätzlich eine Rolle, Ernährung und so weiter. Das ist wissenschaftlich alles nicht so ganz klar.
Aha.
Das ist eher so eine Beschreibung aus der Praxis, könnte man sagen. Aber ja, das, also gerade so ein Übertraining, das geht dann auch nicht schnell weg oder so. Das ist schon richtig, richtig bitter. Ich hatte das auch mal tatsächlich und die Erfahrung ist nicht schön, weil man trainiert sehr, sehr viel.
Ja.
Und wie du es auch ähnlich beschrieben hattest vorhin schon so im Ansatz, man wird sogar schlechter in dem Falle.
Ja.
Und fühlt sich schlapp dann sogar. Und obwohl man ja eigentlich denkt, man trainiert viel und setzt Reize. Das heißt, so klassische Symptome dafür, wann man in so einen Bereich kommt, dass man jetzt also zu wenig regeneriert, ist anhaltende starke Müdigkeit. Also nicht mal so ein Tag, man ist jetzt krass müde vom Training, das ist normal so, aber wenn sie anhalten, starke Müdigkeit, die Leistungsfähigkeit ist nicht da, wie ich beschrieben habe, aber auch die Motivation nicht. Man macht keinen Trainingsfortschritt, sondern es sinkt sogar die Leistung. Auch wenn man sich, gibt ja Leute, die überwachen ihre Vitalparameter, wenn sie viel trainieren, dass der Ruhepuls sich verändert. In der Regel geht der dann hoch natürlich. Ja, also wenn zum Beispiel mein Ring mir anzeigt, dass nachts der Ruhepuls hochgegangen ist im Vergleich im Schnitt zu meinem Schnitt, dann sind das schon so Zeichen. Oder man nimmt Gewicht ab, obwohl man eigentlich nicht möchte, wo ich jetzt nicht darauf abgezielt habe zum Beispiel. Das heißt ja auch, dass der Körper sehr viel Energie verbraucht, also mehr als er irgendwie wieder zuführen kann. So ein Zeichen. Auch emotionale Instabilität, also vielleicht wird man aggressiv oder ist irgendwie sehr halt emotional. Schlafstörungen kann sogar ganz schlimm werden, halt bis zu Depressionen natürlich, wenn es dann ausgewachsen ist. Wird jetzt hoffentlich nicht gleich der Anfang sein. Ja, aber halt auch so, ja, man hat so eine Unlust, weniger Vitalität, ne? Aber das kann auch ein bisschen unterschiedlich sein. Also man unterscheidet so ein bisschen zwischen dem Sympathikotonin und dem Parasympathikotonin über Training. Dieses Sympathikotone hat eher so Symptome, dass man nicht zur Ruhe kommt. Ja, weil man ständig in so einer Art Fight-or-Flight-Modus ist. Ja, also das sympathische Nervensystem, man ist sehr stark aktiviert und kann nicht abschalten. Oder ein Parasympathikotonus, Tonus über Training, da sind dann hat man so eine Art katabole Lage, also so eine abbauende Lage im Stoffwechsel zum Beispiel. Es liegt dann auch daran, dass zum Beispiel das Testosteron dann sinkt und so weiter. Das hat mit den Hormonen zu tun. Ja, und von daher kann man das so ein bisschen daran vielleicht erkennen. Das einzige Problem ist, auch aus Erfahrung, dass diese Symptome ähneln den Anpassungserscheinungen von Training. Also, dass ich nach Training müde bin, dass ich vielleicht auch mal nicht gut runterkomme, wenn ich spät trainiert habe, dass ich vielleicht abnehme, weil ich trainiere oder ähnliches. Oder sowas, da ist so die Grenze. Ab wann bin ich denn jetzt, habe ich jetzt zu viel? Sind so langfristig schleichend.
Ja.
Und dann kann es passieren, dass ich halt im Übertraining bin, ohne dass ich es so richtig gemerkt habe vielleicht. Oder den nicht so eine Marke gesehen habe, wo jetzt habe ich die überschritten. Sondern also das ist das Schwierige an der Stelle. Ja, und das ist aber auch das Gefährliche, weil das gefährdet halt die Leistungsentwicklung. Es gefährdet natürlich die Ziele, die man hat, die sportlichen Ziele. Und, wie man ja raushören konnte, auch die Gesundheit. Deswegen ist es für uns wichtig. Und ich glaube, das ist ein bisschen vergleichbar auch, nicht nur mit Leuten, die auch außerhalb des Sports High-Performer sind. Also die dann in so ein Burnout rutschen, weil sie sehr viel arbeiten aus anderer Hinsicht. Das kann man, glaube ich, vergleichen. Also im Ansatz.
Ja.
Gibt natürlich Differenzierungen, aber
na, da ist es zum Beispiel auch ähnlich, dass man nicht so sagen kann, ja, jetzt bin ich oder bin ich nicht im Burnout. Weil natürlich, wenn du viel arbeitest, dann ist es einfach viel, im Sache erschöpft, so sagen wir mal. Aber irgendwann erreicht man halt einen Punkt, wo es Symptome gibt, die man sehen kann. Und das, die hast du jetzt gerade genannt. Ich glaube, wenn man die dann hat, dann ist man tatsächlich, das ist so die Indikation, jetzt war es zu viel. Aber es wäre natürlich schön, das vorher schon rauszukriegen.
Ja.
Ne? So eine Art Graubereich davor, den man vielleicht so ankratzt, wenn man besonders viel trainiert schon. Wo man dann aber gucken muss, na, ist das jetzt schon zu viel oder regeneriere ich noch? Und es steigert sich ja sicherlich, auch wenn man jetzt mal ein, zwei von diesen Symptomen mal hat für eine Woche oder so, steigert sich ja sicherlich trotzdem noch die Leistung. Es ist ja nie so ein An- oder Aus-Ding, sondern, ne? Und dann kommt das Alter noch dazu, wie schnell man sich erholt und so. Okay.
Da könnte man drauf achten, auf die Symptome. Ansonsten, was man dann im Leistungssport macht, da versucht man das natürlich zu überwachen. Also zum Beispiel über also Ruhepuls, Herzfrequenzvariabilität und so, kann man natürlich auch als Autonormalverbraucher machen mit den Trackern, die es so gibt.
Ja.
Oder man macht im Leistungssport dann bestimmte Tests, also zum Beispiel reagiert die Schnellkraft und Schnelligkeit sehr stark auf so Übermüdung, sag ich mal, oder eine Minderregeneration, weil die sehr, sehr viele Ressourcen erfordert. Kann man sich vorstellen, wenn man sehr viel Kraft schnell erzeugen muss, dann braucht man irgendwie alles, was man hat, damit das gut funktioniert. Und wenn der Kopf oder auch der Körper oder beides zusammen nicht gut erholt ist, kann der Körper das nicht so gut. Mhm. Und das sieht man dann zum Beispiel an irgendwelchen Sprungwerten. Also man könnte zum Beispiel irgendwelche Counter-Movement-Jumps machen, wo man also so runtergeht, dann versucht so schnell, so hoch wie möglich zu springen. Und wenn das schlechter ist als so im Schnitt, also es spricht aus nach unten der Wert, dann kann man sagen, oh, heute machen wir mal ein bisschen weniger oder fahren mal ein bisschen die Intensität oder den Umfang runter. Und achten mal ein bisschen mehr auf die Regeneration.
Es ist in dem Fall dann auch nicht so ein An-Aus-Ding. Ne? Also wenn ich jetzt merke, oh, ich bin übertrainiert. Ich frage nochmal anders. Wenn man jetzt wirklich im Übertraining ist, muss man dann aufhören oder reicht es, weniger zu machen?
Also Übertraining wird schon richtig schwer. Also da muss man schon deutlich weniger machen, würde ich sagen. Ja, für eine Weile. Ansonsten, wenn man in den Overreachings-Bereich ist, dann reicht es erstmal, eine Anpassung zu machen.
Ja. Aha.
Und vielleicht auch ein bisschen was anderes zu machen. Monotonie ist auch so ein Treiber dafür. Mhm. Es gibt verschiedene Ursachen, die zu sowas führen. Es ist zum Beispiel aus Trainersicht jetzt, natürlich, wenn man sich selber trainiert, auch von einem selber als Sportler, wenn man zum Beispiel Erholungsperioden halt missachtet. Also wenn man nicht darauf achtet, ey, die Person oder ich selber muss mich auch erholen. Also ich brauche auch Zeit dafür sozusagen. Oder wenn man sehr abrupt Trainingsbelastung steigert, vor allem wenn man vielleicht sogar aus einer Erholungsphase kommt. Man jetzt sagt, ja, jetzt muss er ja frisch sein und so eine Art. Und dann geht das ganz abrupt. Oder die Trainingsanforderungen an sich sind überfordernd. Ja, will mich auf Marathon vorbereiten, bin aber bisher nur 10 Kilometer gelaufen und mache jetzt auf einmal, will ich gleich die 40, dreimal die Woche oder sowas.
Ja.
Das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, aber man kann sich vorstellen. Oder halt Monotonie, also deswegen ist auch dieses subjektive Gespräch mit sich selber oder als Trainer mit dem Sportler ganz wichtig, wie die Person das wahrnimmt oder auch zu beobachten, wie ist die Motivation. Wenn die so stark nachlässt, kann auch damit zusammenhängen. In jungen Jahren ist es vielleicht ein bisschen noch durch andere entwicklungspsychologische Dinge so, dass man vielleicht öfter mal dann auch keine Lust auf Training, Sport und so weiter hat. Aber bei, gefestigten Persönlichkeiten kann das schon ein Anzeichen sein. Und dann hilft zum Beispiel mal was anders zu machen, auch schon im Vorfeld, um das sozusagen zu adressieren. Ja, und aus Sportlersicht, sowas wie Schlafqualität, Ernährung, psychische Belastungen, die man hat, innere und äußere Konflikte, die man vielleicht austragen muss und nicht löst, die kommen ja alle mit dazu, weil die auch stressen. Oder man hat mehr Belastung durch unterschiedliche Verantwortung. Man ist zum Beispiel noch Vater oder Mutter oder im Job hat man vielleicht auch noch Verantwortung und so weiter. Also das darf man alles nicht vergessen. Ja? Das kommt ja irgendwie mit drauf. Das stresst vielleicht nicht auf den ersten Blick den Körper, aber das Gesamtsystem ermüdet dadurch. Und deswegen ist es wichtig, diese objektive Belastung, die ich vielleicht lege, zu sagen, okay, 10 Kilometer in der Zeit laufen, das kann ich normalerweise oder das kann mein Sportler normalerweise, mit der subjektiven Beanspruchung abzugleichen. Man sagt, okay, das fiel mir heute schwer, ja, hätte es aber nicht sein sollen, Weichei.
Ja.
Dann ist schlecht, ne? Sondern okay, muss ich mir überlegen, warum fiel es so schwer? War es etwa nur Tagesform oder was kommt dazu? Hast Stress zu Hause, was kommt noch mit dazu? Haben wir zu viel gemacht oder oder halt im Selbstgespräch, ne? Wenn das öfter vorkommt, dann hat man schon so einen Indikator, frühzeitig zu sagen, okay, ich muss mehr auf meine Regeneration achten.
Aha, ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das im Selbstgespräch sehr schwierig ist.
Absolut.
Ja. Weil man, also wenn man selber drinsteckt, sieht man ja nicht, also, wie soll man sagen, man erkennt ja nicht das Fass, in dem man sitzt.
Ja.
So, oder von ja. außen sieht man, man sieht nicht, dass es ein Fass ist, ja. wenn man sich dran gewöhnt ist. Was ich sagen will, ist, natürlich will man irgendwie, wenn man vor allen Dingen wettkampforientiert oder leistungsorientiert trainiert, kann man sich nicht darauf verlassen oder muss man so viel trainieren, dass es wehtut. Dass es, also man muss sich wirklich ja pushen bis an die Grenze. Das heißt, es
teilweise,
ist
ja.
Ne, das ist ja so ein Mindset, also dieser Schweinehund, ne, dieser interne Schweinehund, wo man sagt, jetzt gehe ich aber weiterlaufen, jetzt mache ich das aber trotzdem, jetzt ist es, es liegt in meinem Trainingsplan, ich habe heute Zeit. Ich habe zwar 10 Ausreden, aber die zählen eigentlich alle nicht. So, ja. das muss man ja unterscheiden von,
genau.
oh, jetzt, also fällt mir heute wirklich tatsächlich schwer und das ist ja irgendwie komisch.
Auch als Trainer, ne? Also wenn die Person das quasi als Mittel nutzt, um sich vielleicht weniger anstrengen zu müssen, aus persönlichkeitsstrukturellen Gründen oder was auch immer,
ja.
muss man natürlich auch aufpassen, ne? dass man da nicht in die Falle läuft, dann
ja.
Zu unterbelasten, sag ich jetzt
Richtig.
Mal, um dann die Ziele zu erreichen.
Ja. Also ständig Peitsche ist falsch und allem nachgeben ist auch falsch. Es ist wie immer der Mittelweg.
Genau, man muss es, glaube langfristig beobachten, das ist das Entscheidende, um ein Gefühl dafür zu kriegen.
Ich glaube, das ist auch schwierig, oder? Weil selbst wenn du langfristig, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt dir 4 Wochen lang, es ist mir gerade zu viel.
Ja.
Und vorher ging alles gut. Ist es jetzt einfach Zeit, den Sport zu wechseln, weil er keine Lust mehr drauf hat? Oder, ne?
Ja.
Oder ist es tatsächlich eine Überforderung und eigentlich hat er Lust, aber Und dann bist du halt so ein halber Sozialarbeiter, Psychologe oder was auch immer, der jetzt irgendwie herausfinden muss, naja, was ist denn nur?
Deswegen versucht man halt möglichst viele, ich sag mal, Daten zu sammeln, auf denen man die Grundlage hat. Okay, wie hat er sonst trainiert? Was sind so die normalen, auch bei vergleichbaren Sportlern vielleicht, normalen Belastungsmöglichkeiten? Welche Symptome von denen, die wir jetzt aufgezählt haben, treten wirklich auf? Wie lange, wie oft und so weiter? Habe ich objektive Parameter wie Ruhepuls und Sprungschnelligkeitstests oder ähnliches, um dann solche Entscheidungen möglichst gut treffen zu können? Und dann muss ich ja auch nicht abrupt gleich sagen, wir drehen alles um, sondern kann man ja auch mal sagen, okay, wir schrauben mal die Regeneration ein bisschen hoch, Trainingsvolumen vielleicht ein kleines bisschen anpassen und gucken mal, wie es dann läuft und so weiter. Und dann ist das ein Lernprozess von allen Seiten. Ne?
Okay, verstehe. Und das heißt,
das ist das Schöne auch. Das kompliziert aber auch das Schöne. Das ist wie eine Detektivarbeit.
Ein bisschen, ja. Das heißt, am Ende des Tages muss man, wenn man in Gefahr läuft, da reinzugehen oder man den Verdacht hat, in irgendeiner Weise die Reize drosseln. Ich habe jetzt mitgenommen, entweder im Training, es kann Intensität sein, es kann Quantität sein, also sozusagen wie häufig man trainiert. Es kann aber auch außerhalb des Trainings sein, dass man sagt, okay, mach mal jetzt weniger irgendwas, was besonders stressig ist, fällt mir jetzt nichts ein. Ne? Aber mal ein bisschen runterkommen und dann guckt man, wie es geht.
Ja.
Kann man.
Oder ich versuche halt erstmal zu gucken, wie viel Wert lege ich denn schon auf die Regeneration von diesen Reizen und kann ich da an der Schraube drehen? Weil es kann auch sein, ich kann die Reize erstmal so lassen, aber die Regeneration von diesen Reizen verbessern, sodass man quasi schneller und besser sich erholt und damit die Leistungsfähigkeit schneller wiederhergestellt wird, um die Reize so zu lassen.
Aha. Und wie kann ich das denn optimieren?
Ja, genau. Das ist ja jetzt quasi die große Frage und die ist erstmal gar nicht so überraschend, was man machen kann. Also alles, was man Man hört da sehr viel, was man alles an Tools und so weiter verwenden kann. Aber man kann sich Regeneration so ein bisschen wie so ein Eisberg vorstellen. Also der größte Teil vom Eisberg ist ja unter Wasser und den sieht man nicht. Und das ist da aber der entscheidende Teil, weil er halt größerer Teil sozusagen ist. Und das, was man so sieht bei Leistungssportlern oder in Interviews hört, jetzt erstmal ab in die Eistonne und so weiter, das ist eigentlich so die Spitze des Eisbergs, die einen kleineren Effekt ausmacht als alles, was da drunter als Grundlage liegt. Und das sind vor allem erstmal Schlaf und Ernährung. Das heißt, Schlaf und Ernährung sind die absoluten Grundlagen und wichtigsten Dinge für eine Regeneration. Wenn ich die nicht im Griff habe, werden die anderen Sachen weniger bringen. Und die können dann aber oben raufkommen als zusätzliche Unterstützung zum Teil. Da können wir mal so ein bisschen dann durchgehen. Aber vielleicht fangen wir einfach bei Schlaf an oder was?
Ja, definitiv.
Genau, wir hatten ja auch schon vor langer Zeit am Anfang des Podcasts mal eine Folge zu Schlaf. Also da kann man gerne mal reinhören, aber vielleicht machen wir so die allerwichtigsten Sachen. Können wir ja nochmal wiederholen, dass man aus der Folge direkt so was mitnehmen kann,
ja,
um seinen Schlaf zu verbessern. Vielleicht erstmal warum? Also Schlaf hat halt logischerweise verschiedene Funktionen. Zum einen die Regeneration, wie wir gesagt haben, die uns wieder leistungsfähig macht, also sowas wie Substrate wiederherstellen und einspeichern, also zum Beispiel Glykogen, ja, das ist Energie, also quasi die Speicherform von Zucker für Energie, Nervennetzwerke regenerieren sich, Immunsystem regeneriert sich und so weiter. Im Schlaf entgiften wir, das ist also auch wichtig für unsere Gesundheit, weil wenn ich zum Beispiel overreache, dann wäre ich auch öfter krank. Das ist auch noch so eine Infektanfälligkeit, das ist auch noch so ein Beispiel. Ja, aber im Schlaf werden halt bestimmte Materialien abgebaut, damit sie uns nicht schädigen, und fehlgefaltete Proteine und so weiter, alles was so als Zellmüll anfällt und so weiter, hat der Körper Zeit im Schlaf, die auszuspülen und so weiter und zu entgiften, und das macht uns gesund oder hält uns gesund. Dann passiert im Schlaf auch Organisation und kognitives Lernen. Das heißt also, unsere geistige Leistungsfähigkeit hängt davon ab. Das heißt, da werden halt neue Zellen oder Verbindungen zwischen den Gehirnzellen gebildet oder Nervenzellen gebildet. Und ja, die verstärken sich, sodass wir uns quasi an unsere Lebenswelt anpassen. Also auch sowas wie Technik lernen, wenn ich jetzt eine spezielle Technik, eine sportliche Technik lerne, ist das natürlich ein wichtiger Akt, dass ich auch schlafe, um das in meinem Nervensystem zu verankern. Und dann natürlich Wachstum bei Kindern oder Muskelwachstum und, sag mal jetzt, Superkompensation, also dieses Überkompensieren von den Anforderungen, die an mich gestellt wurden, sodass ich mich verbessere letzten Endes. Ja. Am Ende ist das alles so eine Art Signaltransduktion, aber ich wollte ja nicht so tief in die Biologie gehen. Von daher ist ja eher die Frage, was kann jetzt den Schlaf fördern? Was hast du denn da noch? Du hast ja bestimmt ein paar Sachen im Kopf.
Was den Schlaf fördert?
Ja, genau.
Oh, wir hatten zum Beispiel Meditation hatten wir, dass man, also generell würde ich sagen, Stressreduktion. Wir hatten über das Grübeln geredet in dem Moment, dass man sich dafür Zeit nimmt und dann das abends nicht mehr tun muss oder dass die Gedanken zur Ruhe kommen. Aufschreiben, hat mir gedacht, vorm Schlafen alles mal eben wegschreiben, kommt man besser rein. Dann natürlich die Schlafumgebung hatten wir gemacht. Wir hatten welche Sachen man im Schlafzimmer haben sollte und welche eben nicht. Wir hatten über Temperatur geredet, also so 18 Grad, glaube ich, war da optimal. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Ja. Schön dunkel, schön abgeschottet, quasi einen ruhigen Raum. Einen Raum nehmen, den man nur zum Schlafen nimmt und nicht irgendwie den Arbeitsraum auch benutzen zum Schlafen. Ganz viel, Max.
Ja, top. Das war im Prinzip schon mit die wichtigsten Sachen. Also vielleicht kann man noch sagen, wenn es geht, entsprechend des eigenen Chronotyps schlafen. Es gibt Leute, die eher später ins Bett gehen und später dann aufstehen würden, von Natur aus. Manche, es gibt so ein Spektrum, sag ich mal, oder Kontinuum. Wenn es geht, hängt natürlich immer von der Alltagssituation ab.
Ja.
Das würde den Schlaf fördern. Ansonsten ist erstmal auch ganz wichtig, dass man möglichst in der ersten Tageshälfte schon draußen ist, beziehungsweise Lichtexposition hat. Also auch im Winter, wenn es bewölkt ist oder so, da ist so viel Licht auf unseren Augen, das reicht sozusagen, um dem Körper den Reiz zu geben, die innere Uhr zu stellen für dann einen guten Nachtschlaf schon. Also in der ersten Tageshälfte schon Licht, am besten gleich morgens, und bewegen, auch wenn ich nur gehe, spaziere, Rad fahre, ist egal. Muss jetzt noch nicht ein Training sein, theoretisch, ne? Aber in der ersten Tageshälfte diese Aktivität stellt die innere Uhr und macht dadurch deutlich den Schlaf besser. Und an das, was du gesagt hast, das Schlafzimmer muss gut geeignet sein. Kühl, hast du schon gesagt, 18 Grad ist gut, weil wenn es kühl ist, muss der Körper sich sozusagen erwärmen, und das Nee, eigentlich nicht. Dass die Temperatur, eigentlich kühlt er ab. Der Körper kühlt ab sozusagen.
Ja. Das macht müde.
Genau, das macht müde. Oder wenn man schläft, dann kühlt es ab. Still muss es sein, dunkel muss es sein. Notizblock ist gut, weil das, wenn mich irgendwelche Gedanken, ich muss das noch machen, das darf ich jetzt nicht vergessen, vom Schlaf abhalten, das kennt vielleicht jeder, dann kann es mal Stunden dauern. Ja. Also lieber aufschreiben, dann ist man es irgendwie los und kann es wirklich loslassen, um einzuschlafen. Ja. Trocken sollte es sein. Möglichst keine Technik, die einen irgendwie ablenkt. Fernseher, Handy oder so, das sind alles so Sachen, die wollen unsere Aufmerksamkeit. Mhm. Aber wir wollen ja eigentlich schlafen. Und wenn es geht, Kopf ein bisschen höher, für die Zirkulation ist das förderlich. Mhm. Und dann hattest du ja auch noch den Punkt angesprochen mit Meditation und so weiter, dass man sich vielleicht auch noch auf den Schlaf direkt vorbereitet. Also nicht in der ersten Tageshälfte, sondern kurz davor.
Ja.
Also am besten eine Routine, immer zur gleichen Zeit, ähnliche Zeit, sag ich mal, und gleiches Vorgehen, das hilft definitiv dem Körper, um besser zu schlafen. Vorher wenig essen, wenn es geht, wenig Aktivität, ja, vorher wenig Licht, weil das Reize sind, die uns eigentlich eher wach machen. Gegebenenfalls eine Entspannungstechnik, gibt es verschiedene, die man machen kann, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Meditation, vorm Schlafen vielleicht lüften und wenn man will, und das jetzt nämlich mit dem Abkühlen, warm duschen, weil dann der Körper sozusagen gegen diese Wärme von außen versucht, sich etwas abzukühlen und dadurch schon anfängt, die Körpertemperatur runter zu regulieren, was er auch macht, wenn er zum Schlaf kommen möchte. Von daher kann uns das dann helfen. Genau, das sind so die wichtigen Sachen, mit dem vielleicht noch Tagebuch schreiben, um zu sagen, wenn man möchte.
Ja.
Weil man dann Sachen schon verarbeitet hat, ist ähnlich wie mit dem Notizblock, die man dann einfach schon loslassen kann. Mhm.
Und dann, last but not least, ausreichend schlafen.
Ja.
Also nicht nur fünf Stunden oder was, sondern es gibt ja auch so ein Spektrum, wie viel man ungefähr braucht. Das kriegt man auch raus, ob man halt morgens müde ist oder eben nicht.
Ja.
dann hat man das eigentlich alles im Griff.
Ja. So, das Spektrum ist, die meisten bewegen sich zwischen 7 und 9 Stunden. Gibt natürlich Ausreißer, aber.
Gibt Ausreißer. Und es ist auch aber nicht so.
Aber es sind sehr selten eigentlich.
Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt jede Nacht unbedingt genauso richtig viel schlafen muss. Immer ein, zwei Nächte mal ein bisschen weniger, das ist dann nicht so schlimm. Also man stirbt nicht. Aber es hat halt auch eine Auswirkung auf die Regeneration.
Genau, relativ, also je mehr ich wieder trainiere und mehr Leistung ich bringen will, desto ungünstiger ist es schon, wenn man ein, zwei Nächte schon schlecht schläft. Also selbst das gibt es natürlich völlig normal, aber ja.
Gut, okay. Ja, das ist im Prinzip Schlaf. Also wenn man das optimieren möchte, wenn man sein Training nicht anpassen oder wenn man das Training nicht anpasst, sondern die Regeneration anpassen möchte, dann kann man all diese Dinge tun. Und wenn das gut ist, sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter.
Ja, also erstmal gucken, schläft man genug und gut genug sozusagen. Ne?
Ja, und dann kann man das optimieren. Zweite Sache war ja Ernährung. Da hatten wir auch viel.
Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen tatsächlich jetzt auf so die Ernährung vor und nach dem Training direkt mehr fokussieren, weil wir schon so viel über Ernährung gesprochen haben.
Ja.
Kann man jetzt sagen, allgemein sich erstmal gesund zu ernähren, ausgewogen und so weiter, macht natürlich Sinn. Ja, aber es würde jetzt zu weit führen, wieder alles zu wiederholen.
Ja.
Letzten Endes, ne?
Genau, wir hatten dazu auch mehrere Ernährungsfolgen tatsächlich schon. Da kann man gerne nochmal nachschauen,
genau.
Was wir meinen mit ausgewogen und bunt und halt gesund.
Letzten Endes bunt ist schon ein guter Ratschlag in der Hinsicht, ne? Genau, und also nicht nur verarbeitete, nicht nur industriell verarbeitete Sachen, ne, sondern auch durchaus bunt. Wobei, muss man jetzt dazu sagen, auch wieder junge Jahre, gibt eine Doku über Michael Phelps, ist hier vielleicht bekannt. Der beste, hat die meisten olympischen Medaillen aller Zeiten errungen insgesamt, war Schwimmer.
Ja.
Beste Schwimmer, den es jemals gab, sozusagen. Unglaublich, schwimmen muss man auch unglaublich viel trainieren. Und der hat, weiß ich nicht, wie viele Burger in seiner Pause zwischen den Trainingseinheiten gegessen. Weil der das auch verbraucht, ne?
Ja.
Also der haut quasi, hat einen direkten Umsatz davon, ja. Mhm, aber also sowas gibt es dann auch.
Witzig.
Aber ich sag mal, für die Leute, die unser Podcast hören, macht es schon Sinn, sich zu versuchen, auch möglichst ausgewogen zu ernähren. Und dann kann man sagen, dass die Energiezufuhr erstmal ganz wichtig ist. Ja, also weil die ja, das entscheidet erstmal darüber, vorm Training, wie gut kann ich überhaupt performen, also weil um mich im Prinzip vor dem Training zu fuelen. Es entscheidet darüber dann auch danach, wie die Energiezufuhr ist, wie mein Körper diese Reize verarbeiten kann. Es hängt natürlich sehr viel davon ab, was hat man für eine Statur, was trainiert man, wie viel und so weiter. Also man kann es nicht jetzt hier für alle pauschal festhalten, das kann man auch berechnen, wie viel sollte man essen, man kann aber auch nach einem Gefühl vorgehen. Mhm. Eine grobe Richtlinie könnte man sagen für SportlerInnen wäre so, vor einem Training, um sich zu versorgen, 45 Kilogramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Nochmal,
45 Kilokalorien, nicht Kilogramm.
Habe
ich Kilogramm gesagt? Mm. 45 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind also circa 11 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. So als Richtschnur, wenn man es ein bisschen genauer haben will. Ansonsten ist es so halt, ja, wenn ich performen will, dann, also aus dem Training möglichst was rausholen will, sollte ich jetzt nicht krass hungernd in die Einheit gehen.
Ja.
Sollte in den 2 Stunden davor, jetzt nicht direkt davor vielleicht, schon mal was gegessen haben.
Ja. Nun haben wir in der Ernährungsfolge gelernt, Kilokalorien ist nicht Kilokalorien, weil zum Beispiel Zucker viel schneller umgesetzt wird als zum Beispiel aus sowas wie einer Banane.
Richtig.
Oder da gibt es den Glykoindex?
Glykämischen Index oder glykämische Index. Last, je nachdem.
Ja, genau. Also ja. Der beschreibt, wie schnell. Ist das wichtig?
Ja, also durchaus. Da sind wir wieder bei Michael Phelps sozusagen.
Mhm.
Also ich sag mal so, man kann durch das Training sich erlauben, etwas von grob betrachtet vielleicht, könnte man sagen, ungesünder zu ernähren.
Aha.
Was es in dem Fall dann nicht zwangsläufig ist.
Yeah.
Wir hatten auch mal bei Zucker gesagt, dass in einem isokalorischen Setting, also wenn ich das zunehme, was ich verbrauche, scheint es relativ ungefährlich zu sein, sogar relativ viel Zucker zu essen.
Mhm.
Und das ist hier auch der Fall, weil wenn ich jetzt Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index esse, die also schnell in die Blutbahn kommen, der Zucker davon, also sagen wir mal Süßigkeiten, Honig, Weißbrot, so eine Sachen, dann stehen die mir auch relativ schnell zur Verfügung. Das heißt, und je nachdem, was ich jetzt trainiere, wird das dann auch benutzt, um halt quasi in dem Training dann auch die nötige Energie zu haben.
Okay.
Und das macht Sinn.
Also man könnte sagen, man verbraucht das auch gleich wieder.
Ja,
der
Körper braucht es auch.
Und genau, also die Energie, die man dann über den Zucker in das Blut, in die Muskeln bringt, wird dann direkt auch verbraucht und daher ist es fast egal, woher das kommt.
Ja, oder es wird aus den Speichern genommen und dann wird das, was im Blut ist, direkt wieder. Je nachdem, der Körper macht es so, wie er es.
Ja. Und ist es dann, also dann können wir jetzt wahrscheinlich natürlich richtig in die Details, wenn man jetzt eine lange Trainingseinheit vor sich hat, Marathon hatten wir gesagt, sollte man dann lieber was nehmen, was mit einem niedrigen glykämischen Index ist, weil das dann länger
Nee. Also durchaus nicht. Wir hatten das auch mit dem Robert. Da muss man gegebenenfalls nachführen mit Gels zum Beispiel.
Mhm.
Gels oder Getränken, Saftschorlen zum Beispiel oder die dann auch zuckerhaltig oder Cola zuckerhaltig sind, um quasi direkt wieder Energie zu haben. Ansonsten benutzt der Körper dann eine Mischung aus verfügbaren Kohlenhydraten, gespeicherten Kohlenhydraten, sag ich jetzt mal, und Fettreserven. Also das ist immer alles irgendwie aktiv und also durchaus, da kann man trotzdem sozusagen die schnell verfügbaren oder mittelschnell verfügbaren Kohlenhydrate zuführen. Ja, und nach dem Training hat man dann das ist ein bisschen umstritten. Die ersten 1 bis 2 Stunden so eine Art Open-Window-Phase. Das ist so eine Art Also erstmal ist man, Open Window kommt eigentlich daher, dass man da infektanfälliger ist, weil das Immunsystem auch erschöpft ist quasi. Mhm. Das heißt, da muss man sowieso ein bisschen aufpassen, lieber ein bisschen dicker anziehen und so weiter. Aber, und das ist auch die Theorie, aber wie gesagt, das ist umstritten auch, wie wichtig das ist, sag ich jetzt mal, dass man auch sozusagen besonders offen ist in dieser Phase für den Zugang von Nährstoffen. Also, dass das, was ich dort jetzt zuführe oder halt gar nicht zuführe, dass das auch, wie soll man sagen, besonders gut wirkt im Vergleich zu, ich esse es später. Mhm.
Das ist jetzt nach dem Training, richtig?
Ja, genau, in den ersten 1 bis 2 Stunden.
Ja, heißt wirkt im Sinne, kann verarbeitet werden,
ja,
wird umgesetzt,
ja,
und dann für was auch immer gerade halt nötig ist, eingesetzt.
Ja,
okay,
genau, ja, also etwas effektiver, was dann dazu führt, dass dann die Leute sofort, wenn sie vor der Trainingsfläche kommen, ihren Shake trinken oder so, das ist vielleicht ein bisschen sehr übertrieben dann, ja, aber ja, aber so von der Idee her. Ja, und was braucht man da? Erstmal wieder Kohlenhydrate, um halt diese Energiereserven aufzufüllen, weil wenn der Körper dann keine Energie hat, dann werden andere Substrate irgendwie erstmal dafür benutzt, weil die Energie für die Aufrechterhaltung der Körperfunktion wichtig ist. Da würde man jetzt sagen, so ja, 0,8 bis 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht, also grob 1 Gramm. Ja, ich wiege jetzt 60 Kilo, also 60 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Kann man auch auf mehrere Portionen innerhalb dieser Zeit aufteilen. Ja, kann mir auch da, also muss nicht alles auf einmal essen, aber so Müsli-Riegel, Banane oder Haferflocken zum Beispiel nach dem Training machen Sinn. Dann Proteine, so 15 bis 30 Gramm scheinen die Regenerationszeit zu verkürzen. Kann man also einen Shake trinken, Proteinshake, Quark essen, Ei essen oder ähnliches.
Hast du da irgendwie, wenn du sagst 60 Kilo, 60 mal 300, 1800?
Nee, da haben wir ja gesagt 15 bis 30 Gramm jetzt tatsächlich.
Ach so, nicht,
ja,
nicht die
Pro. Das ist nicht
das
pro.
Das ist wichtig, okay.
Das ist so
was
der
ist
Schnitt.
Was ist das dann? Ja. Also ist es ein Ei oder zwei?
Ja, ist schon ein bisschen mehr. Also,
wie viel ist das?
Also ich muss wenn ich jetzt sage, ich würde, jetzt mal grob, ne? Die DGE empfiehlt ja jetzt für Otto-Normalverbraucher 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß am Tag. Das ist jetzt aber noch nicht für Sportler. Aber rechnen wir mal jetzt bei mir mit 1. Einfach nur, um es einfach zu machen.
Ja.
Wobei ich wahrscheinlich eher Richtung 2 Gramm essen müsste. So. Aber ja, rechnen wir einfach mit 1. 60 Gramm Eiweiß, da muss man schon ein bisschen was für machen so am Tag. Also wenn, es gibt ja diese Becher mit Quark oder Joghurt oder Skyr, Milchreis oder
so
Skyr,
Ding,
die so, wo dann immer High Protein draufsteht und so weiter. Und da hat man dann oftmals bei so einem großen Becher,
also halber Liter,
so ja, also na, ein bisschen weniger so, ne? Aber so ein größerer, also nicht so ein Fass, aber so ein größerer Becher, stehen dann schon so 30 Gramm drauf. Also den muss ich dann schon noch auslöffeln, aha, sozusagen, ne?
Ja, ja. Das heißt, bei 60 Gramm bei dir, das ist jetzt zwei diese Dinge. Das ist
aber für den Tag.
Okay, für den ganzen Tag. Das heißt, man zieht das ja auch noch aus anderen Sachen.
Ne?
Das ist jetzt nicht so, dass man rein Butter
probiert. Genau. Aber du wirst ja auch satt davon. Also so ein Shake macht sich am einfachsten. Ich brauche ja auch noch Flüssigkeit für den Stoffwechsel, für die Hydration. Da macht sich Mineralwasser mit Natrium ganz gut. Aber auch, ich kann auch Saftschorlen trinken, weil die mir natürlich auch gleich ermöglichen, wieder Kohlenhydrate zuzuführen. Ja, weil die ja süßer sind. Was ich nicht machen sollte, ist Alkohol trinken, weil es ist schlecht für die Regeneration, auch wenn die Sportler immer sagen, es ist isoton und so. Mhm. Aber da ist der Körper dann damit beschäftigt, diesen Giftstoff abzubauen und hat weniger Kapazitäten, um diese regenerativen und aufbauenden Systeme oder Signalwege anzusteuern, sag ich jetzt mal. Von daher kein Alkohol, sondern mehr die Flüssigkeit.
Alkoholfreies Bier. Ist ja am Ende auch nichts anderes als irgendwie eine Gerstensaft.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. So, kannst auch einen Apfelsaft nehmen. Ist gleich die Kohlenhydrate mit drin.
Gibt es so bei den Schweizer Ernährungswissenschaftliches Institut, irgendeins für Sporternährung, die haben in einem Paper gesagt und auch untersucht und herausgefunden, Schokomilch hat sich gut gemacht.
Schön.
Da haben wir tatsächlich Kohlenhydrate, Eiweiß und Flüssigkeit mit drin.
Mhm.
Das heißt, das ist wohl eine gute Kombi. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Kalium dazu nehme, für die Muskelregeneration, zum Beispiel noch eine Banane esse oder Vollkornprodukt, Gemüse, Kartoffeln, wäre das drin, aber ja, dann bin ich da ganz gut dabei.
Es gibt Schokobananenmilch.
Ja.
Weiß nicht, ob
muss mal gucken,
nur,
wie der
nur der Bananengeschmack ist, ne? Drin ist.
Genau.
Nicht wirklich eine Banane. Ne, aber ja, okay, interessant. Die Schokomilch mag ja eigentlich jeder.
Ja.
Ist ja cool.
Ja, ich nicht so, aber.
Was?
Ja. Ja, Vanille.
Naja, du musst aber, Max. Ja. Leider.
Was man jetzt nicht machen sollte, nach dem Training direkt, sind diese vermeintlich und auch, also nicht nur vermeintlich, sie sind sehr gesunde Lebensmittel. Mhm. Direkt nach dem Training sind so Sachen wie Gemüse, Beeren, Olivenöl, Fischöl, Gewürze, Wurzeln ungünstig in diesem Open Window, weil die ja antioxidativ wirken, was an sich gut ist für unsere Gesundheit. Aber in dem Fall, direkt nach dem Training, nach einer Phase, wo wir quasi Reize gesetzt haben, die dann ja vom Körper verarbeitet werden. Das heißt, da wollen wir in gewissermaßen eine Entzündung haben, die dann verarbeitet wird. Und wenn ich die jetzt direkt mit Antioxidantien unterdrücke, ist der Trainingseffekt wahrscheinlich ein bisschen geringer. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich vernachlässigbar, also um jetzt nicht gleich...
Ist nicht wirklich schlimm. Dass man
jetzt nicht gleich die Bären verbannt, so, aber...
Bei High-Performern und Leuten, die wirklich richtig viel trainieren und wirklich alles ausrichten müssten...
Kann man ein bisschen drauf achten.
Wird es irgendwann relevant.
Wo es Sinn macht, auch bei denen, ist, wenn die krass hohe Trainingsumfänge gerade haben. Trainingslager oder Tour de France oder so, wo die jeden Tag aufs Fahrrad müssen.
Ja.
Da will ich ja keinen Trainingseffekt haben, sondern will ich nächsten Tag wieder fit sein.
Ja.
Das heißt, dass ich natürlich den Entzündungsprozess runterfahre,
aha,
um diese Prozesse zu stoppen, um schneller zu regenerieren, weil ich ja dann, in dem Falle muss ich jetzt nicht besser werden, sondern ich will die Leistung, die ich habe, die optimale Leistung abrufen wollen. Also da wird es dann wieder spannend. Ne?
Ja. Okay, dann haben wir über die zwei großen Sachen geredet.
Ja.
Schlaf und Ernährung. Was kann man denn jetzt noch machen? Also, ne, sozusagen die Spitze des Eisberges. Jetzt kommen wir an die Eisfässer und sowas.
Ja, okay.
Oder gibt es noch, sagen wir mal, welche, die jetzt im Mittelbereich sind, die noch wichtiger sind, aber eben nicht zu den grundlegenden Schlaf und Ernährung.
Ja, also wenn man so will, Mittel oder auch sehr wichtig ist noch das Stressmanagement, nur ganz kurz angesprochen, hatten wir ja vorhin schon als Ursache benannt. Also je besser ich meinen Gesamtstress im Griff habe, desto leichter werde ich auch regenerieren können. Ja, also entweder weniger Stress in meinen Fass laufen lassen, in meinen Stresseimer, der dann irgendwann überläuft und dann bin ich im Übertraining, indem ich versuche, im Alltag halt irgendwie mich zu entlasten oder ich lasse halt immer was auslaufen, zum Beispiel durch Schlaf und Ernährung.
Mhm.
Oder diese Tools, die wir jetzt, oder Maßnahmen, die wir noch ein bisschen ergänzen können.
Mhm. Ja, dann schieß
zum Beispiel
mal los.
Powernap.
Powernap.
Also man kann natürlich noch mal ein bisschen so ein bisschen zusätzlich einen kleinen Erholungsbooster durch einen Powernap raufpacken, indem man also eine kurze Zeit schläft, 10 bis 20 Minuten, irgendwie Mittagsschläfchen oder sowas.
Mhm.
Das gibt nochmal ein bisschen frische Kreativität, Energie. Wenn das länger wird, dann kann es ganz schön groggy machen. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen. Ne? Man kennt das vielleicht, wenn man desorientiert und schlappt dann wieder und irgendwie kommt nicht in die Gänge.
Ja.
Also da muss man schon irgendwie einen Zyklus durchschlafen, 90 Minuten irgendwie. Ansonsten wird das eng.
Okay.
Und man muss aufpassen, wenn ich dann einen Zyklus schlafe, dass ich nicht zu wenig Schlafdruck habe, um dann meinen Nachtschlaf wieder einleiten zu können, weil ich dann zu wach bin. Also so ein Powernap ist ganz gut.
Mhm.
Ansonsten gibt es ja immer so diese aktive Regeneration, wo man sagt, ne, auslaufen oder noch ein bisschen locker Fahrrad fahren oder so. Das kann man sagen, hat tatsächlich keinen Effekt auf die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit.
Mhm.
Aber es ist natürlich ein zusätzlicher Trainingsreiz.
Aha.
Also, was ich vielleicht als aktive Regeneration sehen würde, ist ein Spaziergang oder wenn es dieses Auslaufen oder lockere Fahrradfahren ist, dass ich einfach rausgehe in die Natur und einfach runterkomme und entspanne.
Also eher ein psychologischer
Effekt. Eher ein psychologischer Effekt, der mir dann wieder hilft, meinen Stress im Check zu haben und besser zu schlafen.
Mhm.
Aber so rein von dem, was man denkt dann, die Durchblutung ist mehr gefördert und so weiter, das sind ja die Theorien, das ist eigentlich nicht der Fall. Also die Durchblutung wird schon gefördert, aber es ist nicht so, dass das dann einen wirklich messbaren Effekt auf die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit hat.
Mhm.
Ansonsten Dehnung auf die Massagerolle oder sich massieren lassen hat auch tatsächlich wenig bis keinen Effekt auf die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit. Aber es kann wieder sein, dass man besser zur Ruhe kommt, weil es halt einen entspannt. Dann fördert es den Schlaf und dadurch ist es dann doch wieder regenerationsfördernd. Also wenn es mir hilft, wenn es mir gefällt, dann spricht absolut nichts dagegen, es zu machen. Aber wenn ich gar keinen Bock drauf habe und es mir nicht gefällt, dann muss ich es auch nicht tun.
Okay.
Ansonsten ist es so, man kennt vielleicht, also was helfen kann, so eine Massage oder auch Dehnung, dass es so ein bisschen, wenn ich viel trainiere, dann fühlen sich die Muskeln irgendwie so ein bisschen fester an und vielleicht weniger, dass man dann weniger Leistung anbringen kann. Wenn ich da ein bisschen mehr Lockerheit reinkriege, um dann wieder besser trainieren zu können, kann auch wieder einen psychologischen Effekt ergeben. So, ja. Dann gibt es noch die Kälte, hatten wir gesagt, Eistonne oder kalte Dusche. Da ist es so, dass die so den sogenannten Secondary Muscle Damaging Effekt reduziert oder verhindert. Also es gibt unterschiedliche Phasen, wie unser Muskel sozusagen sich verändert. Und dieser zweite Damaging-Effekt, also Zerstörungseffekt der Muskeln, der wird durch Kälte reduziert. Das heißt, die gehen etwas weniger kaputt, könnte man sagen.
Mhm.
Und sind dann natürlich auch schneller wieder leistungsfähig aufgebaut. Ich habe also weniger Muskelkater. Das ist wieder sinnvoll in Phasen, wo ich sehr leistungsfähig sein will. Tour de France, Weltmeisterschaft, Per Mertesacker, ja, wo in den nächsten Tagen ist wieder ein Spiel, Trainingslager oder so. Weniger sinnvoll, wenn ich gerade sehr viel Wert auf Muskelaufbau lege. Aber auch da Kirche im Dorf lassen, wenn ich kein Mr. Olympia werden will, werde ich trotzdem Muskeln aufbauen, auch wenn ich kalt dusche. Also immer normalen Menschenverstand anlegen. Ja. Aber wenn ich keinen Bock auf kalte Dusche habe, und ich habe Muskelaufbautraining gemacht, ja, dann kann ich auch warm duschen.
Ja, sehr gerne sogar.
Genau, ja, also um das sozusagen so einzuordnen.
Ja.
Dann gibt es noch die Sauna. Auch kein Effekt auf die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit. Kann man alles so im Regmann-Bericht nachlesen. Regenerationsmanagement im Leistungssport vom DOSB.
Mhm.
Über
was ist DOSB?
Deutscher Olympischer Sportbund.
Aha.
Und aktiviert aber bestimmte Signalwege für Hypertrophie, also Signaltransduktionsmodell. Ja, unsere Reize, die wir von außen setzen, treffen auf unsere Organe. Das wird in innere Reize umgesetzt, die dann eine Kaskade von Signalen in Gang bringen, die dann unsere Organe verändern. In dem Falle hilft es, die Signalwege zu aktivieren, die dazu führen, dass wir Muskeln aufbauen. Also die Sauna ist für die Bodybuilder nach dem Training besser als die kalte Dusche.
Ist es immer nach dem Training oder auch vor?
Also insgesamt ist es hilfreich, genau, aber es ist jetzt natürlich speziell zwischen den Trainings. Also wir reden ja davon, dass man relativ viel trainiert, sag ich
jetzt. Ja. Nee, ich meine nur nach dem Training ist vor dem Training.
Ja, genau.
Also ist es egal, ob man jetzt davor, aber am Abend geht oder morgens.
Ja, eher danach. Also wenn es einen großen Entspannungseffekt hat, dann kann es, also ich will ja vor dem Training nicht zu entspannt sein,
da, um die Leistung performen will, bringen zu können. Genau. Ja, verstehe.
Und ansonsten gibt es natürlich verschiedene Entspannungstechniken, die wir auch vorhin schon sagten, Atemtechniken, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Fantasiereisen, Traumreisen, Meditation und so weiter, die ich verwenden kann, um wieder zur Ruhe zu kommen und besser in den Schlaf zu finden und dadurch mich besser zu regenerieren. letzten Endes ist es wichtig, dass ich versuche, sowas, je mehr ich trainiere, halt zu planen. Ne? Und je besser ich das plane, will ich jetzt aber nicht einsteigen, nur so am Rande mal so reingeworfen, damit man nicht denkt, das ist jetzt schon alles, was man beachten muss. Wenn ich natürlich Ahnung davon habe, was durch mein Training ermüdet wird. Es gibt verschiedene Arten. Ich kann zum Beispiel eher metabolisch ermüden, also vom Energiesystem, eher strukturell mechanisch, sag mal Gelenke, Knochenmuskeln und so weiter, die mehr Belastung erfahren haben. Ich kann mehr nervös, also vom zentralen Nervensystem ermüden, zentral nervös von der Ansteuerung, zum Beispiel nach Schnelligkeitsbelastung, oder ich kann auch so motivational, psychologisch ermüden, je nachdem, was ich trainiert habe. Desto mehr ich davon Ahnung habe, desto gezielter kann ich auch gucken, ob ich mehr auf Ernährung, mehr auf Tools wie Kälte oder irgendwie sowas setzen muss in dem Moment. Und gucken, was brauche ich oder mein Sportler in dem Fall. Aber das nur mal so am Rande. Das kann man dann lernen, wenn man so eine Ausbildung
macht.
So eine Ausbildung macht. Ja.
Okay.
Aber das wird spannend. Das ist dann Trainingsplanung. Also es ist eigentlich Trainings- und Regenerationsplanung, wenn man für sich oder für jemand anderen da was Gutes in einem hohen Niveau sozusagen erreichen.
Ja.
Aber auch für Leute, die sich auf Marathon vorbereiten, weil das ist eine Spezialfähigkeit. Ist eine Spezialfähigkeit, muss man sagen. Ja.
Okay. Dann würde ich in dem Zuge mal eine kurze Zusammenfassung machen von dem Regenerationsthema. In guter alter Manier. Mal sehen, inwiefern ich das verstanden habe. Also, für Regeneration ist erstmal, heute haben wir uns das angeschaut, für jemanden, der viel trainiert. Viel trainieren ist subjektiv, aber 5-mal pro Woche mehr noch ungefähr ist ungefähr so das, also der Bereich, in dem wir uns bewegen. Allerdings ist es auch sehr wichtig zu sagen, dass das abhängig ist von der Sportart, abhängig von dem Sportler und abhängig von den Zielen. Also wenn man leistungsorientiert trainiert, kann es durchaus sein, dass diese Zahl abweicht. Das ist nur so eine Daumenzahl, ne? Das ist jetzt so.
Vielleicht kann man grob sagen, dass es so anfängt ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht immer mindestens einen Tag richtige Pause dazwischen habe. Vielleicht so ab 4 bei 7 Tagen die Woche, ne? Weil dann habe ich automatisch irgendwann 2 aufeinanderfolgende Tage.
Ja.
Also spätestens da kann man so anfangen, so ein bisschen mehr darauf zu achten.
Okay. Ja, das bedeutet dann, dass man halt besonders darauf achten muss, dass man sich gut regeneriert und dieses Overreaching, was wir definiert haben als zu viel Training, zu wenig Regeneration und dadurch halt schon Krankheitssymptome zu verhindern. Diese Symptome wären halt sowas wie, Müdigkeit, die Leistung sinkt ab, keine Lust mehr, der Ruhepuls geht hoch, bis hin zu Schlafstörungen, Depressionen und einfach so emotionale Instabilität. Und das will man natürlich vermeiden. Es ist ein schmaler Grat zwischen, ich bin jetzt müde vom Training und ich habe jetzt wirklich irgendwie mich überlastet und brauche irgendwie mehr Pause. Aber es ist wichtig, darauf zu achten, weil wenn man da mal hinkommt, also im Overreaching ist, dann ist es tatsächlich sehr schwer, da wieder rauszukommen, beziehungsweise man muss wirklich wenig tun, was den vorherigen Trainingseffekt teilweise halt wieder auch aufhebt, weil man so lange Pause machen muss.
Ja, Overreaching geht noch relativ gut, aber so, wenn es mehr Richtung Übertraining.
Übertraining, okay.
Genau, genau. Und das Schlimme dabei ist ja, dass dann auch Verletzungsanfälligkeit zum Beispiel auch steigt. Ne? Dann kann es ja sein, dass ich mich auch noch verletze und dann habe ich zwar eine lange Pause, aber
wir hatten halt gesagt, bevor man halt in dieses Übertraining kommt und wenn man so Overreaching, sagen wir mal, sieht oder vom Trainer auch gesagt bekommt, dann kann man, direkt schon ein bisschen anpassen, einfach den Trainingsplan anpassen. Man muss da nicht gleich aufhören, sondern es ist einfach nur, ja, ein bisschen weniger oder ein bisschen weniger intensiv trainieren oder den Stress aus anderen Bereichen im Leben rausnehmen und einfach mal gucken, dass man so ein bisschen weiter in der Balance bleibt. Man kann natürlich auch die Regeneration verbessern, das heißt optimieren. Und das ist so der Punkt, den wir jetzt hier so ein bisschen beleuchten wollen. Das andere war mehr so die Motivation, warum machen wir das überhaupt? Mhm. Und die zwei großen Punkte zur Regeneration sind halt Schlaf und Ernährung. Und ich wiederhole jetzt nicht nochmal alles, wie man gut schläft, aber am Ende des Tages heißt gutes Schlafen eben, dass man sich kognitiv, körperlich und alles, was dazwischen ist, im Prinzip wieder regeneriert. Das heißt, die Stoffwechsel funktionieren wieder besser. Man lernt Sachen, man kann Dinge danach einfach besser. Und das kann man halt schaffen, indem man verschiedene Dinge, die einen besser in den Schlaf führen, fördert. Wir hatten Umgebung gesagt, Schlafzimmer, wir hatten verschiedene Tools genannt, nenne ich es jetzt mal, also sowas wie ein Bleistift und ein Zettel neben dem Bett. Man kann sich direkt auf den Schlaf vorbereiten vorher, durch Ruhepausen vorher oder durch autogenes Training, irgendwelche Meditationen. Ne?
Und vormittags draußen sein.
Richtig, vormittags draußen sein, immer zur gleichen Zeit schlafen gehen, wir hatten viel genannt. So, das kann man alles machen, ohne dass man den Trainingsplan, wenn man ein starkes Trainingsziel hat, umstellen zu müssen und trotzdem leistungsfähiger zu werden im Training, obwohl man nicht mehr regeneriert, sondern man besser regeneriert. Also man optimiert sich da besser. Die zweite Sache ist Ernährung. Ernährung hat mir gesagt, im Prinzip kann man unterscheiden vor und nach dem Training. Vor dem Training, also kann man ruhig 45 Kilokalorien oder 11 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Es ist egal, was man isst. Man darf auch Schokolade futtern oder Müsliriegel oder irgendwas, was halt schnell Zucker bringt, weil man das direkt umsetzt.
So über den Tag auch, ne? Muss nicht direkt in einer Menge sein.
Ja, das ist vom Training her dann direkt wieder umgesetzt sozusagen. Also es ist jetzt wirklich in dem Fall dann gar nicht so schädlich, wie das eigentlich wäre, wenn man nicht trainiert. Nach dem Training hat man ein schönes Open Window, haben wir es genannt, ein, zwei Stunden nach dem Training, in deren Nährstoffe besser umgesetzt werden, als wenn man halt nicht trainiert hat. Und da kann man also Kohlenhydrate, Proteine und Flüssigkeit zu sich nehmen. Wir hatten die Werte genannt, 0,8 bis 1,2 Gramm Kilokalorien
pro Kilogramm Körpergewicht,
Protein 15 bis 30 Gramm, einfach so. Flüssigkeiten, Mineralwasser mit Natrium, man kann das auch verbinden, zum Beispiel in den Fruchtsaft oder so, also Kohlenhydrate und das Wasser oder eine Schokomilch mit einer Banane zusammen, dann hat man im Prinzip alles. Und es schmeckt super gut und man freut sich aufs nächste Training, weil es danach wieder eine Schokomilch gibt. Dann hat man noch ein bisschen unterschieden, wie es ist beim Muskelaufbau, also beim Trainingseffekt mitnehmen und dem weiterhin leistungsfähig bleiben. Sozusagen, wenn man im Wettkampf ist oder viel performen muss, dann wäre es besser, entzündungshemmende Dinge auch zu essen, wobei während man trainiert und aufbauen möchte, man ja gerade diese strukturelle Veränderung, das heißt erstmal diese Entzündung haben möchte, damit die dann wieder verändert wird. Das heißt, in dem Fall muss man unterscheiden, was ich bisher gesagt habe, war für den Aufbau. Das andere wären dann halt Beeren, Gemüse, alles, was irgendwie Antioxidantien hat und hilft.
Fisch,
genau. Alles, was irgendwie hilft, die Entzündung zu minimieren, Öle. Was kann man also, da hatten wir ein paar Tools genannt, die helfen können, sozusagen sich zu regenerieren. Und zwar haben nicht alle einen Effekt gehabt, aber die einen Effekt hatten, war der Powernap, der war gut, kleines Schläfchen, 10 bis 20 Minuten. Dann Kälte, wenn man diese Entzündung quasi, wir hatten es Second Muscle Damaging Effect genannt, wenn man den minimieren möchte, dann halt Kälte. Oder eine Sauna, wenn man eher Hypertrophie haben möchte, also Muskelaufbau machen möchte.
Wobei man bei der Kälte noch dazu sagen muss, da muss man schon in die Eistonne oder so, weil so eine kalte Dusche, die macht zwar die Oberflächentemperatur der Haut etwas kalt, aber das landet noch nicht so richtig in der Muskulatur. Also da muss man schon, muss schon ordentlich sein. Ne?
Muss schon ordentlich kalt sein, okay. Ja. Ja, kein Effekt hatte dagegen diese aktive Regeneration, also Auslaufen oder leichtes Fahrradfahren oder sowas. Dann auch Massagen, also bis auf den Effekt, dass man sich entspannt und besser in Schlaf kommt, ist da eigentlich auch nicht viel. Sauna tatsächlich auch nicht so richtig.
Oder besseres Gefühl hat, ne?
Genau, besseres Gefühl und auch so Entspannungstechniken sind halt eher mentale Dinge. Mhm. Die sind schön, wenn einem die Spaß machen, dann kann man das machen, wenn man sich dadurch besser in die Regeneration durch den Schlaf oder in den Abend oder sowas reinfindet, perfekt, dann macht das. Aber man allein das Machen dieser Dinge hilft nicht der Regeneration, ob man es mag oder nicht. Man muss das dann schon wollen.
Genau, am blödesten ist halt, wenn ich sage, oh, jetzt muss ich noch diese Massage oder die auf der Rolle mich ausrollen. Eine halbe Stunde, obwohl ich eigentlich ins Bett gehen will, aber ich muss es ja für die Regeneration.
Ja.
Also dann ist es sogar eher negativ, ne? Weil ich ja dann, also das deswegen zur Einordnung. Ne?
Ja. Interessantes Thema, Max. Vielen Dank für den großen Überblick. Wenn es euch gefallen hat da draußen und ihr bis hier durchgehalten habt, herzlichen Glückwunsch. Wir
ich glaube, manche hören immer nur die letzten 10 Minuten der Zusammenfassung.
Naja, ist auch schön. Dann schenkt uns gerne also ein Like, ein Sternchen, einen Kommentar bei den Podcast-Dealern eures Vertrauens, wo ihr uns hört. Wir freuen uns über jegliche Art von konstruktivem Feedback. Natürlich sind wir offen für Vorschläge. Wenn ihr irgendwas habt, was euch zu diesem Thema oder zu anderen Themen noch interessiert, packen wir das bei uns in unsere Agenda mit rein. Und ihr erreicht uns außer über die Kommentarfelder natürlich auch über E-Mail und über unter von gesundem Interesse at gmx.de.
Steht aber auch in der Beschreibung.
Natürlich. Und Max erreicht ihr über Facebook, über Instagram, über Equilitestic. Auch in der Beschreibung. Das steht nochmal in der Beschreibung. In diesem Sinne bedanke ich mich für euer offenes Ohr. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr konntet was mitnehmen. Und wir freuen uns gemeinsam auf die nächste Folge von Gesundem Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Genau. Ciao. Viel Spaß beim Regenerieren.